ist alles unheimlich witzig, gell? Gebrauchsanweisung und wie man was macht, ist bestimmend jeden Tag. Wir haben letzte Woche ein Rasenmäher gekauft, wir haben jetzt ein bisschen größere Rasenfläche und diesen Elektrorasenmäher, den wir früher hatten, der war nicht so arg toll. Wer kennt das so? Elektrorasenmäher, Kurve und dann das Kabel immer so rumschmeißen, ist ein bisschen lästig. Und deswegen haben wir einen Benzinrasenmäher gekauft, ja, kein Kabel und unser frisch gelegter Rasen, Rollrasen, der war total lang und der musste jetzt endlich gemäht werden. Und zwar klar, ich muss den heute kaufen, den Rasenmäher, und dann an dem Tag, also nicht heute, sondern vor zwei Wochen oder vor einer, und dann den Rasen sofort mähen, dass der nicht so groß wird. Da bin ich also rein mit dem festen Vorsatz, ich kaufe jetzt einen Benzinrasenmäher und werde dann direkt zur Tankstelle gehen, den befüllen und dann gleich den Rasen mähen. Da bin ich in den Laden rein, habe mich ein bisschen beraten lassen und er hat so ein bisschen erklärt, dass er sagt, ja, er kommt schon zum Schluss, ich will den Rasen mähen, ich will mähen noch, ja. Und habe dann nur so halb zugehört und ich habe noch gefragt, ob Öl drin ist, sagte ja, die Firma füllt Öl rein, aber irgendwie wieder raus und wegen Transport und so. Und er hat dann noch so einen Ölkanister mitgegeben, so einen kleinen. Und ich bin dann mit dem Rasenmäher zur Tankstelle gefahren, habe getankt, 1,04 €, die Tauch einfach ganz komisch geguckt, weil es so wenig war. Und dann bin ich Rasenheim und dann ging es dann halt mit dem Rasenmähen los. Das Starten ganz einfach so mit diesem Ziehen dann, das ging dann auch irgendwann und dann ist es so geschnurrt und fantastisch gelaufen und ich bin dann über den Rasen rüber und so ohne Kabel, das war ein herrliches Gefühl, also er ist gelaufen und der Rasen ist gemäht worden und dann so vielleicht nach 30, 40 Metern hat er aufgehört. Ist immer langsam geworden und aufgehört. Das gibt's ja gar nicht, neue Rasenmäher, gell? Und bin an diese Schnur, wollte die Schnur wieder so anziehen und dann hat sie nicht bewegen lassen, also nicht ein Millimeter. Und dann habe ich den Rasenmäher so umgedreht so ein bisschen und die Schere unten, das Scherblatt auch fest, also nichts gegangen, gell? Dann war ein Gärtner noch dabei und dann habe ich den gefragt, das gibt's gar nicht, und haben so rumgemacht ein bisschen. Und dann haben wir schließlich mit viel Kraft das Ding zum Drehen gebracht und dann haben wir nochmal gestartet und er ist tatsächlich gelaufen und hat gesagt, wir machen aus und ich rufe mal lieber bei dem Verkäufer an und frage nach, was los ist, ja. Und da stand auch noch so ein rotes Schild an dem Tank vor Inbetriebnahme, unbedingt Gebrauchsanweisung lesen, ja. Aber das brauche ich ja nicht, ich habe mich ja beraten lassen. Und habe den also angerufen und das geschildert und dann sagt er, ja, haben Sie Öl eingefüllt? Und dann sage ich, Öl war doch drin, hatten Sie mir doch gesagt. Und dann sagt er, ja, aber der Hersteller hat sie wieder rausgemacht, das habe ich Ihnen doch ausdrücklich noch gesagt. Und dann ist mir so langsam gekommen, dass es ein Problem mit dem fehlenden Öl war. So eine Art Kolbenfresser irgendwie. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann ist alles klar. Habe dann aufgelegt, dann Öl reingekippt, ja. Und dann weitergefahren und er ging irgendwie noch. Ich weiß nicht warum, er ging, also er läuft immer noch. An der Geschichte können wir Folgendes lernen. Zum einen, wir sollten die Gebrauchsanweisung immer lesen, wenn wir etwas Neues kaufen. Auch wenn wir uns für clever halten und denken, wir wüssten es besser. Und zum anderen, wenn wir sie nicht gelesen haben, dann müssen wir uns an den wenden, der sich mit dem Gerät auskennt. Okay? Das gilt jetzt nicht nur für Benzinrasenmäher, logischerweise. Heute geht es um das Thema Sex und Liebe. Und das ist ein Thema, wo jeder von uns mitreden kann. Weil wir alle sexuelle Wesen sind. Alle Männer hier haben einen Penis und alle Frauen haben Brüste. Kleiner, größer, völlig egal. Und wir haben alle irgendwelche Wünsche, verbunden mit Sex, mit Liebe und Vorstellung, Erfahrung gemacht. Und wenn jemand noch gar keinen Sex gehabt hat, dann hat er auch Erfahrung gemacht, wie es ist, keinen Sex zu haben, aber hat vielleicht schon Liebe erfahren. Also es ist ein Thema, was jeden von uns in irgendeiner Weise beschäftigt und umtreibt. Und oftmals, wenn es dann so in die Jahre geht, wir werden älter, dann wird in der Regel geheiratet, das Beziehung geht das los, dann heiratet der eine oder andere und dann wieder 1, 2, 3 Jahre, dann gibt es die erste Scheidung. Man geht jetzt nur so weiter und wenn man so in die Welt so reinschaut, dann verbindet sich mit dem Thema Sex und Liebe ein Riesenhaufen Schmerz, Verletzung, Krankheit, Elend. Und das ist alles ziemlich bitter. Ich habe mir dann im Internet die jüngsten Scheidungsstatistiken rausgezogen. Und so, wie man es rechnet, ist jetzt mal egal. Jede dritte, jede zweite Ehe wird geschieden. Und was aber so ganz besonders schockierend ist, da steht dann in diesen Spalten, wo das so aufgelistet wird, in welchem Jahr, wie viele Ehen geschieden worden sind, dann ist die ganz rechte Spalte immer so die Anzahl der betroffenen minderjährigen Kinder. Und das ist dann jedes Jahr zwischen 150.000 und 170.000 minderjährige Kinder, die davon betroffen sind. Es sind seit 1990 über 2 Millionen Kinder, die erleben, dass die Liebe der Eltern, die mal groß begonnen hat, irgendwie kaputt gegangen ist. Und die haben auch kein Vorbild, wie Liebe funktionieren kann. Und es steigt, es wird ja immer mehr. Und ich befürchte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wie seit Jahrhunderten vielleicht nicht mehr, wo wir total verlernt haben und gar nicht mehr wissen, was eigentlich Liebe ist, wie das mit dem Sex zu handhaben ist, dass es richtig abläuft. Und ich habe als allererstes eine Bibelstelle mitgebracht, da spricht der Apostel Paulus und gibt zu Gottes Gedanken wieder zu dem Thema. Und da heißt, obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm danken. Stattdessen beschäftigen sie sich mit belanglosen Dingen und konnten ihre Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten, besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Und wir leben in einer besonders aufgeklärten Gesellschaft. Wir empfinden uns als cleverer als primitive Völker in Afrika, Südamerika oder sonst wo und denken, wir hätten es nicht notwendig, eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Und es wird hier beschrieben. Gott sagt, ihr Menschen, ihr haltet euch für besonders clever, wie ihr das jetzt mit Liebe und Sex so betreibt. Und deshalb hat Gott sie auch all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Leiber schändeten. Deshalb hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Mit diesen Leidenschaften, da ist letztendlich Sex und Liebe und alles, was dazugehört, gemeint. Dahingegeben, überlassen. Also das ist so, wie wenn der Verkäufer, wo ich den Rasenmäher gekauft habe, ich habe dem jetzt wohl Geld gegeben, ja, und dann hat er mir diesen Rasenmäher überlassen. Ich sage, hier ist jetzt Ihrer. Und Sie haben jetzt die Freiheit, diesen Rasenmäher zu hegen und zu pflegen, so wie Sie es für richtig erachten. Gemäß Gebrauchsanweisung oder nicht. Also, der war mir überlassen worden, der Rasenmäher. Und ich war verantwortlich dafür. Und genauso hat es Gott gemacht. Er hat uns die Geschichte überlassen. Und jetzt ist nicht Gott verantwortlich, sondern wir sind verantwortlich. Für das, was wir mit Sex und was wir mit Liebe machen. Und dann geht es weiter, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso auch die Männer. Gott war ihnen gleichgültig und deshalb überließ Gott sie schließlich der ganzen Verwerflichkeit ihres Denkens. Männer und Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und das Wort Verkehr, was da drin steht im Griechischen, das heißt Gebrauch, Nutzen. Das heißt, die Menschen haben den bestimmungsgemäßen Gebrauch unserer Sexualität verwandelt. Wir machen es nicht mehr so, wie es sich in der Gebrauchsanleitung der Schöpfer ausgedacht hat. Und was ich an dieser Stelle irgendwo total schmerzhaft finde, Gott hebt überhaupt nicht den Zeigefinger hoch und sagt, was macht ihr da und ich hab doch und kein Sex vor der Ehe und sagt Gott ja gar nicht. Er sagt nur, ich hab euch machen lassen, wie ihr wolltet. Ihr habt euch für klug gehalten und jetzt macht halt. Und dann denke ich, dass Gott es nicht so irgendwie so von oben herab sagt, sondern er sagt das total mit schmerzenden Herzen. Ich denke, dass der Verkäufer, wenn er gesehen hätte, wie mein Rasenmäher dann das Stocken anfängt und das Ding sich verbeißt, ja, der hätte nicht gelacht oder so, der hätte getrauert. Weil ich einen ganz klaren Fehler gemacht habe. Ich habe ihn nicht danach gerichtet. Und der hat auch ein Interesse dran, dass ich den Rasenmäher so benutze, dass ich jahrelang Freude dran habe. Und Gott ist ganz genauso. Gott hat dich geschaffen, Gott hat mich geschaffen und er hat uns unsere Sexualität gegeben. Er hat den Mann als Mann geschaffen und du bist mit Absicht ein Mann geworden und die Frau, du bist mit Absicht eine Frau geworden. Und da hat Gott keinen Fehler gemacht. So, und jetzt leben wir aber in dieser Zeit und jeder von euch, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der mit Sex und mit Liebe nur positive Erfahrungen verbindet. Der ein erfülltes Sexualleben hat, glücklich verheiratet ist und die Liebe blüht auf und wird immer schöner. Es kann sein, dass es so jemanden gibt und dann sei Gott dankbar dafür. Aber viele von uns sind es nicht. Und wenn man jetzt überlegt, wie sollen wir jetzt was machen? Wie soll es weitergehen? Wo ist die Gebrauchsanweisung? Ja? Dann heißt es in Sprüchen 16,20, wer auf das Wort achtet, findet Gutes und glücklich, wer auf den Herrn vertraut. Und mit Wort ist immer Gottes Wort, die Bibel gemeint. Also wenn wir auf das achten, was in der Bibel drin steht, dann werden wir Gutes finden. Wir werden Gutes finden für unsere Sexualität, für unser Sexual- und Liebesleben. Und da möchte ich jetzt mal mit so einem Vorurteil irgendwie so ein bisschen aufräumen. Das heißt immer so, die Kirche hat keine Ahnung von Sex und die stellen lauter Regeln auf und so. Und da muss man leider sagen, ja, in den vergangenen Hunderten von Jahren, da ist total viel schiefgelaufen. Die Kirche hat den Sex reglementiert, weil im Sex eine unheimlich explosive Kraft steht. sind Regeln aufgestellt worden. Da darf man keinen Sex haben und da nicht und dann und überhaupt. Und es ist total eng irgendwie. Ja? Und der Mensch sucht in der Frage bezüglich Sexualität hat nicht den Pfarrer auf. Und er guckt das Internet und guckt einen Film an und macht sich seine eigene Vorstellung. Und es kann sein, dass auch du ein Stück weit geschädigt bist, was Sexualität angeht, durch die Vorstellungen, die deine Eltern von Sex hatten, pfui, das ist das Brot, das tut man nicht, macht man nicht und so. Oder wenn die kleinen Jungs an ihrem Penis rumspielen, dass die Eltern sagen, lass das, tut man nicht, das ist schmutzig. Hat er einen erlebt, ich mach's bei unseren Jungs, mache ich das immer so, wenn ich eine Badewanne mit denen sitze oder so, und dann spielen die ihren Penis halt gern rum, halt wie halt jeder Junge, das ist ganz normal, ja. Dann sage ich denen halt, wie schön ihr Penis ist. Dass sie gut gewachsen sind, einen tollen Penis haben, so, dass die gleich ein richtiges Verhältnis zu ihrem Penis kriegen. Ein gesundes halt, weil Gott sie so geschaffen hat. Und das haben wir aber nicht alle so erlebt. Und da ist auch viel Scham drum. Die Eltern trauen sich nicht, mit ihren Kindern drüber zu sprechen. Und die Kinder holen sich die Infos dann oftmals einen Tick woanders. Ich habe jetzt, also wir kennen ja alle den Ist-Zustand. Also so ist es bei mir im Leben. Meine sexuellen Erfahrungen sind, meine Liebeserfahrungen sind, das ist der Ist-Zustand, das ist dein jetziger Ist-Zustand. Glücklich, weniger glücklich, im Herzen tief verletzt. Und jetzt möchte ich einfach mal den Soll-Zustand beschreiben, was Gott zu Sex und zu Liebe in seinem Wort sagt, dass da mal so ein Bild entsteht, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, was er uns Menschen eigentlich als Geschenk gegeben hat. Da heißt es, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gänse. Ja, das ist ein bisschen eine ältere Sprache, ja, aber so eine Hirschkuh und eine Gänse hat was ganz Liebliches, Anreizendes. Also, anmutige Gänse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. An ihren Brüsten sollst du dich berauschen, an ihrer Liebe immer da. Das gilt jetzt für den Mann, ja? Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Das sind so Gottes Gedanken zum Thema Sex. Und wie das soll ablaufen soll zwischen Mann und Frau. Und es gilt nicht dafür, dass wenn jetzt jemand verheiratet ist, dass es das erste halbe Jahr nur gilt. Oder wenn die Frau noch keine Kinder bekommen hat und die Brüste anfangen, länger vielleicht zu werden. Sondern da geht es auch um ein 70-jähriges Ehepaar. Oder 80, das spielt überhaupt gar keine Rolle, wie lange die verheiratet sind. Gott hat sich das vorgestellt, dass Mann und Frau sich gegenseitig total beglücken. Kleine Zeitvermerkung, ich habe das so ein bisschen animiert, ihr habt das gemerkt mit dem rechten Wort, achtet drauf, da habe ich viel Freude dran gehabt, das ist so ein bisschen das Unnormale und streicht das Ganze. Okay, der nächste Punkt, Treue. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Lebenslänglich. Ja? Gott hat sich das so gedacht, dass ein Mann und eine Frau, die sich verlieben, die zusammenkommen, die beschließen zu heiraten, dass die bis zu ihrem Tod ein glückliches, erfülltes Liebesleben haben. Die denken gar nicht an Scheidung, sondern denen geht es einfach in ihrer Ehe gut. Die Liebe wächst und wächst, das wird immer schöner. Und diese Stelle, die Gott da anführt, da beklagt sich das Volk Israel und sagt, Gott, wieso hörst du nicht? Wir schreien zu dir, wir rufen, du hörst nicht. Und dann antwortet Gott und sagt, ja, ich kann euch sagen, warum ich eure Gebete nicht höre. Weil ihr treulos handelt an eure Frauen, an euren Frauen. Und dann heißt es in einem Vers vorher, heißt, wo sie doch die Gefährtin deines Bundes ist. Das heißt, Gott hat kein Konzept von einer Lebensabschnittsgefährtin. Gott sagt, ich habe die Frau geschaffen und eine Frau ist für dich oder ein Mann ist für dich. Und ich möchte, dass du einen Bund mit dieser Frau machst. Und er hält, bis ihr stirbt, bis einer von euch stirbt. So lange gilt dieser Bund. Und das Wort Bund, das gibt es in der Bibel für zwei Dinge. Das eine ist der Bund, den Mensch mit Gott macht. Freiwillig geht in diesen Bund ein. Und Gott steht absolut treu, hundertprozentig zu diesem Bund. Und genauso wie treu und unverbrüchlich dieser Bund zwischen dem Mensch und Gott ist, so sagt Gott, ist der Bund zwischen einem Mann und einer Frau, der ist nicht auflösbar. Ich habe euch so konzipiert, von eurem ganzen Wesen, von eurer Art, dass es für euch das Allerbeste und das Allergrößte ist, wenn ihr zusammenkommt und zusammen glücklich und alt werdet. Unauflöslich. Trotz Widrigkeiten, trotz Schwierigkeiten. Trotz dem veränderten Aussehen. Trotz schwierigen Phasen. Der dritte Punkt 6. Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Okay? Da steht ganz am Anfang in der Bibel wie immer die wichtigen Sachen drin. Da gibt es so eine Art Reihenfolge. Elternhaus verlassen und dann einer Frau anhängen. Das Wort dafür, was da drin steht im Hebräischen, das heißt anhängen, das ist ein Zusammenkleben und Verspeisen. Das ist ein unauflöslicher Bund. Das muss geschehen. Und wenn das geschehen ist, dann sollen sie ein Fleisch werden, dann sollen sie Sex miteinander haben. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich sage nicht, dass ich stelle jetzt keine Regel auf und sage, ihr dürft keinen Sex vor der Ehe haben. Sondern ich sage nur, wie Gott sich das in seiner Genialität gedacht hat. So funktioniert der Mensch, so bist du veranlagt, so kann das alles funktionieren. Und aber wir sind frei. Wir haben es anvertraut bekommen, wir sind frei, damit zu machen, was wir wollen. Das gilt jetzt besonders für die Teens unter euch, oder die Jüngeren. Die Teens sind ja draußen, aber die ein bisschen älter, die Single sind. Du bist frei in deiner Entscheidung, wie du damit umgehst, was Gott dir gegeben hat. Und du hast die Verantwortung zu überlegen, wem du folgst. Dem Zeitgeist oder der Gebrauchsanweisung, was Gott gesagt hat. Und wenn ich jetzt so beschreibe, jetzt so ein erfülltes Liebesleben und auch ein Sexualleben, das sind ja oftmals nicht unbedingt die gleichen Sachen, sondern die ergänzen sich, dann gilt es für alle Ehepaare, für Mann und Frau, für alle, nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern das ist der Sollzustand. Und dieser Sollzustand ist erreichbar, auch wenn dein Ehepartner Mängel hat. Du hast ja selber auch welche. Das wünscht sich Gott von Herzen. Und er hat es nicht hingemacht, also dieses Ideal aufgestellt, dass wir daran zerbrechen oder dass wir daran mürbe werden und sagen, das wird mit meiner Alten sowieso nichts. Ja? Oder mein Mann, der guckt die ganze Zeit Fußball, der interessiert sich ja nicht mal für ein Gespräch mit mir. Das gilt für dich auch. Gott hat dich so gemacht, er hat dich so angelegt. Das soll so werden in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Und ich wünsche mir, dass wir das erfassen, dass da was ganz Geniales auf uns wartet. Und die Frage ist aber, wie kann das gelingen? Also wie kommen wir von unserem Ist-Zustand, mit all den Mängeln, der da ist, wie kommen wir zu diesem Soll-Zustand hin? Der Ist-Zustand ist oftmals nicht so schön. Und wenn diese Scheidungsrate dann so bei 30%, 40%, 50% liegt, ja, dann heißt es ja nicht, dass die anderen Ehen alle intakt sind. Da krebsen ja einige wirklich vor sich dahin und dann kommt um das Argument, naja, bevor wir uns dann nur streiten, dann lieber trennen. Hat Gott nie gesagt. Hat Gott sich anders gedacht. Gott möchte das Kaputte ganz machen. Und nicht nur Papa Reding, das gilt wirklich für alle seine Geschöpfe. Der Paulus schreibt, erinnert euch an die Worte, ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Deshalb sage ich euch noch einmal, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten und ehren. Und jetzt schreibt der Paulus den Ephesern, sagt, erinnert euch, denkt dran, was Gott ganz am Anfang gesagt hat. Verlassen, anhangen, ein Fleisch werden. Und da liegt ein Riesengeheimnis drin. Und wenn es jetzt so eine, wenn jetzt die Ehen oftmals so schief laufen, ja, in der Nachbarschaft lässt sich wieder jemand scheiden, da ist was schief und da irgendwie, dann ist es so, als ob die Leute dieses Geheimnis nicht entdeckt haben, die Ehe, wie Liebe funktionieren kann. Und der Paulus sagt, das ist ein großes Geheimnis. Und er deutet es dann auf Christus und die Gemeinde hin. Das heißt, auf die Liebe, die Gott für uns hat, die Gott für dich hat. Und das ist vergleichbar mit der Liebe von Mann zu Frau und Gott zu uns. Sagt das kleine Mädchen, als die Eltern dann so gerade anfangen, jetzt 10 Jahre ist er alt geworden und dann denkt er, jetzt wird es langsam Zeit, unsere Tochter aufzuklären. Und dann fangen sie irgendwie Bienen an. Ja, und die Tochter freut sich schon total. Jetzt weinen meine Eltern mich so ein und dann fangen sie an, so ein bisschen über Sex zu reden und Befruchtung und so. Und dann unterbricht die Tochter und sagt, ja, das weiß ich doch schon alles mit dem Sex. Mich interessiert das mit der Liebe. Und wir Eltern denken oftmals, es geht nur darum, die Kinder aufzuklären über Sex und das, und dann macht die Schule das. Und irgendwie, es geht nicht um die Aufklärung über Sexualtechniken und Verhütungsmaßnahmen, Kondom benutzen. Das wird unser Thema. Das kleine Mädchen, ich weiß nicht, ob es ein Witz war, eine wahre Geschichte, das kleine Mädchen hatte fast, es geht hier um mehr, es geht um Liebe. Es geht um was Größeres. Und Sex ist ein Bestandteil von Liebe. So, und jetzt möchte ich ein bisschen über Sex reden und dann möchte ich ein bisschen über Liebe reden. Ja? Es wird versucht, von Biologen, von Evolutionsforschern, den Sex so ein bisschen auf so einen biologischen, lustvollen Akt zu reduzieren. Die Tiere machen es alle und die Menschen machen es auch. Und dann wird es so klein geschrumpft. Und das funktioniert nicht so richtig. Also zum einen sind wir Menschen, jetzt mal im Vergleich zu den Primaten, zu den Affen, die uns so rein körperlich am nächsten stehen, ragen wir total heraus. Zum einen haben die Frauen ihre Brüste, die schon lange vor dem ersten Kind heranreifen. Lange vor der Sexualreife kriegen die Frauen so ihre Brüste. Das ist bei den Affen nicht so. Erst wenn sie dann schwanger werden und fruchtbar sind, dann passiert es. Und dann gibt es bei den Tieren immer so spezielle Zeiten, wo sie können miteinander. Und bei Menschen nicht, wir können das ganze Jahr im Prinzip. Und die Frau kann sogar einen Orgasmus erleben. Können die meisten Tiere überhaupt nicht. Ist schon von Haus aus anders. Und jetzt, wenn es an die Proportionen geht, also Vergleich von Körpergröße zum Sexualorgan, also Mannesgröße, Penisgröße, ja, da sind die Männer total üppig ausgestattet im Vergleich zu den ganzen anderen Primaten. Vielleicht jetzt die Folie, die passt. Ich war heute Morgen pinkeln da hier auf der Toilette und dann kam diese Werbung, die ist direkt jetzt hier von der Herrentoilette, ja. Das heißt dann Small, Medium und Big, ja. Und in Relation zu den Affen haben die Männer den allergrößten Penis. Es gibt keinen Primat, keinen Affe, der in Relation einen größeren Penis hat. Wir sind viel zu üppig ausgestattet eigentlich. Und Gott hat es nicht nur einfach nur zum Funktionieren so gemacht, dass man halt fortpflanzen kann. Gott hat sich da viel mehr gedacht dabei. Und deswegen hat er uns reich beschenkt mit erogenen Zonen. Und die gilt es zu entdecken und zu erobern in der Ehe. Okay? Da leuchtet ja eigentlich ein, gell? Und jetzt ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel, das läuft ja nicht so, wie es oft sein sollte, das ist Stichwort Vergewaltigung, wenn eine Frau vergewaltigt wird zum Beispiel, dann sagen die Statistiker, nur in 22% aller Fälle wird der Frau körperliche Gewalt zugefügt. Also sprich, dass sie mit dem Messer irgendwie, also jetzt geschnitten wird oder geschlagen wird, dass sie blaue Flecke hat, so richtig. Also nur in 22% der Fälle. Sonst wird nur so viel Gewalt angewendet, dass der Mann sein Ziel erreichen kann, der Vergewaltiger. Und wenn jetzt Sex nur ein rein biologischer Akt wäre, dann könnte man sagen, gut, der Mann hat mich gezwungen da hier so, wasche ich, dusche ich mich und so, wenn es kein Kind gegeben hat, ist ja alles wieder okay. Dann wäre es ein rein biologischer Vorgang, so ein Akt halt irgendwie, wo der Mann dann Lust verspürt, die Frau ist total gedemütigt, ja. Aber dem ist nicht so. Eine Frau, die vergewaltigt wird, die hat massive seelische Probleme. Jahrelang noch. Wenn du einen Psychiater, einen Psychologen fragst, ja, Frauen kriegen Depressionen, Schwierigkeiten, das ist eine Verletzung tief im Inneren drin. Das können wir uns als Männer überhaupt nicht vorstellen. Und wenn Sex nur ein Akt wäre, einfach so, dann würde diese Verletzung nicht so groß sein. Im Sex passiert was ganz, ganz Tiefes zwischen Mann und Frau. Und deswegen hat Gott einen Rahmen drum gestellt. Und er sagt, diese ganz offene Geschichte, wo Mann und Frau sich eins werden, da passiert viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und gebt es nicht einfach irgendjemand. Gebt es in dem Rahmen, wo Liebe herrscht, wo eine Sicherheit da ist. Sex ist was. Also jetzt im Unterschied nochmal zu den Tieren, ja, die Tiere machen es ja von hinten. Mann auf Weibchen hinten drauf, ja, ist bei uns Menschen ja anders. Geht zwar auch, aber es ist in der Regel so, Mann und Frau gucken sich an. Ist bei keinem Tier so. Die gucken sich an, schauen sich in die Augen, in die Tore der Seele und haben vollen Körperkontakt und können verschmelzen. Ein völliges sich öffnen, ein Geben und ein Nehmen. Und vergleichbar ist es, wenn man eine innige Beziehung zu Gott hat, dann ist man total verwundbar, man öffnet sich total und man gibt und Gott öffnet sich uns und er gibt. Und der Sex ist, ist letztlich, also diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, das ist die Krönung von dem Liebesleben, von dem Intaktleben, wie sich Gottes gedacht hat. Und deswegen sagte Paulus, ich deute es auf Christus und die Gemeinde hin. So wie Gott uns geliebt hat. Bedingungslos, total offen, sich verletzbar machen. Und es braucht einen Rahmen. Und jeder von uns, der Sex gehabt hat ohne diesen Rahmen, der hat Wunden davon getragen. Kleine und große Wunden. Und einige von euch sitzen hier und es schmerzt immer noch. Und dann ist der eine von euch so, dass über diese Wunde eine Narbe rübergewachsen ist. Und die Narbe behindert dich in deiner jetzigen Beziehung. Und wiederum, Gott ist dann nicht so, dass er sagt, ja, jetzt hast du dich selber eingeritten, ist dein Problem. Nö, Gott möchte das heil machen. Aber dazu muss man ein richtiges Verständnis haben. Liebe. Wenn ich jetzt so eine Umfrage machen würde an euch, was verstehst du unter Liebe? Dann wird jeder von euch irgendwas ein bisschen anderes sagen, es wird ähnlich klingen und jeder hat so ein paar Ideen und dann würde ich fragen, woher hast du deine Vorstellung von Liebe? Woher? Eltern. Fernsehen. DVDs. Freundeskreis. Woher noch? Wie viele Stunden hast du Informationen über Liebe bekommen? Und woher kam der Großteil? Und ich möchte wetten, dass 99% aller Jugendlichen heutzutage die meiste Zeit, die meiste Informationen über Sex aus dem Fernsehen kriegen, von irgendwelchen Filmen, von Kinofilmen, sonst irgendwoher. Das sind die Informationen, die sie kriegen. Und die funktionierende oder nicht funktionierende Beziehung der Eltern. Das sind die Infos. Und wir gehören alle dazu. Uns geht es auch so. Wir haben von Liebe keine Ahnung. Und die deutsche Sprache ist auch ein bisschen so stümperhaft in dem Bereich. Für das Wort Liebe, es gibt das Wort Liebe. Zur Zeit des Neuen Testaments im Griechischen gab es 5 Worte für Liebe. 5 verschiedene. Und die möchte ich euch ganz kurz näher bringen. Das erste Wort, das ist Euphymia. Ihr müsst euch nicht merken, es ist nur so, dass halt 5 Worte sind. Euphymia, das heißt, es ist ein starkes Begehren, ein Verlangen. Das ist eine rein körperliche Angelegenheit, ja. Wenn ein Mann seine Frau sieht, oder wenn ein Mann in der Peepshow drin ist oder so, dann kommt ein starkes körperliches Verlangen. Der Druck, der laut Angaben von Männern regelmäßig entleert werden muss. Ja. Das Euphymia, das ist grundsätzlich das ist eine gottgewollte Geschichte, er hat dazu geschaffen. Das zweite Wort für Liebe ist Eros. Eros ist also Erotik, das ist so diese romantische Liebe. So Kerzenschein, sich verlieben, Sehnsucht haben. So einfach, wo ganz, ganz viel Gefühl dabei ist. Und das steht in der Regel immer am Anfang von einer Beziehung auch. Wo Menschen so ein Kribbeln spüren, sich hingezogen fühlen zum anderen. Und diese Erotik hat Gott nicht geschaffen, damit man heiratet und an der Falle drin ist, sondern diese Erotik sollte ein Leben lang anhalten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Ehe. Das Problem von der Erotik ist, dass die Erotik, die kommt und die kann wieder gehen. Du sitzt in den Jeep rein, Offroad, ja, und fährst mitten durch die Pampa und es staubt und du fühlst dich gigantisch und guckst hinten raus und denkst, wow, was für eine Freiheit. Das ist Erotik. Eros. Und jetzt kommt die geteerte Straße, du fährst auf die Straße, drehst dich um, nix. Langeweile pur. Und dann machen ganz viele Leute sagen, das ist nicht mehr so wie früher, halten an, steigen aus und da ist ein anderer Offroad-Jeep und steigen in den Jeep ein und da staubt es wieder. Ja, ist natürlich keine Empfehlung, die es gemacht werden soll, aber so wird es gemacht. Das ist die Erotik. Das dritte Wort, was für Liebe verwendet wird, ist Storge oder Storch, irgendwie so, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist diese Liebe, diese Zugehörigkeit, Geborgenheit vermittelt. Das ist das, was hoffentlich Kinder in der Familie kriegen, auch wenn sie sich falsch verhalten, dass sie immer wissen, wir gehören zu dieser Familie. Egal was passiert, egal wie ich mich verhalte, meine Eltern stehen zu mir. Und in der Ehe sollte es so sein, dass wenn der eine Ehepartner einen Fehler macht, der Mann hat einen Fehler gemacht, die Frau ärgert sich, ist verletzt, enttäuscht, ja, dass der Mann trotzdem sich von seiner Frau angenommen und zugehörig weiß. Und umgekehrt ganz genauso. Und der vierte Aspekt der Liebe, das ist Filio. Das ist die Freundesliebe, die freundschaftliche Liebe. Die freundschaftliche Liebe, das hat man auch zu einem guten Freund. Man hat gemeinsame Aktivitäten, man erlebt gemeinsam Dinge, man geht gemeinsam durch Krisen durch. Und dann wächst eine Verbundenheit und eine Freundschaft, man tauscht sich aus, man hilft sich gegenseitig. Ja. Und da gibt's eine ganz enge Freundschaft. Und Gott hat sich das gedacht, dass dieser Freundschaftsaspekt, dass der in der Ehe auch da ist. Dein Partner sollte dein bester Freund sein. Und das kann heißen, dass es im einen oder anderen Punkt vielleicht noch nicht so ist, aber dann ist es nicht korrekt, wenn du zum Beispiel noch einen Freund hast. Das ist vielleicht vor allem ein Problem von Frauen, die haben so diese beste Freundin. Ja? Und mit dieser besten Freundin reden sie ganz viel, was sie so beschäftigt, was sie nicht mit ihrem Mann reden. Und es soll nicht so sein. Dann ist die Freundschaft zwischen Mann und Frau, diese Liebesfreundschaft, die ist dann ein Stück weit gestört, sondern dein Partner soll dein bester Freund sein. Und wenn der eine sich aber nicht so verhält, wie ein Freund es tun würde, dann verblasst die Freundschaft. So, und alle diese vier Arten, dieses Begehren, da brauche ich jetzt keine Umfrage starten unter euch, ja, das Begehren ist in manchen Ehen verblasst, ist nicht mehr so da. Die Erotik ist in manchen Ehen hier verblasst und auch nicht mehr so da. Und dieses Geborgenheitgefühl ist bei manchen auch nicht mehr so da. Und die freundschaftliche Verbindung ist bei vielen auch nicht mehr so da. Und dann sagst du, worauf soll ich meine Beziehung gründen? Wenn doch all die Sachen, die mal vielleicht da sind, oder vielleicht waren sie auch noch gar nicht da, wenn die gar nicht vorhanden sind. Und jetzt kommt der fünfte Aspekt von Liebe. Und das ist dieses Wort, was in diesem Vers drin steht, wo es dann heißt, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Und da ist nicht Erotik, Eros oder irgendwas gemeint so, sondern da ist Agape gemeint. Agape ist die göttliche Liebe. Immer dann, wenn Gott uns liebt, dann steht Agape in der Bibel drin. Und immer wenn der Mann seine Frau lieben soll, dann steht Agape drin. Und deswegen sagt der Paulus, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das absolut zentrale Fundament in der Ehe, in der Beziehung, ist diese Agape-Liebe. So, und jetzt müssen wir anschauen, was ist Agape-Liebe? Wir brauchen nicht ins Fernsehen reinschauen oder einen Film oder so, oder wenn dann der Sonnenuntergang ist und die beiden küssen sich, das hat nichts mit Agape-Liebe zu tun. Das ist Erotik, ja? Aber das ist nicht tragfähig. Und jetzt müssen wir anschauen, was Gott getan hat. Und da heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott gibt aus Liebe seinen Sohn. So, und jetzt kann ich fragen, hat Gott gute Gefühle dabei gehabt? Hat er sich da wohl gefühlt? Ist ihm das leicht gefallen? Nö. Das muss total schmerzhaft gewesen sein, seinen Sohn herzugeben, aus Liebe. Und so sollen wir aber unseren Partner lieben. Gott hat sich entschieden, seinen Sohn zu geben, weil es einem höheren Ziel dient. Und wir sollen uns entscheiden in der Ehe, wir Männer, unseren Frauen, wir sollen uns entscheiden, unsere Frau zu lieben, auch wenn es uns schwerfällt, weil es einem höheren Ziel dient. Und es hat nichts mit Erotik, mit Begehren, mit Sex, nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Dimension. Und das gilt jetzt nicht nur für die, die vor einer Beziehung stehen, vor einer Ehe stehen, dass es gilt, diese Agape-Liebe zu entwickeln. Das gilt nicht nur für die, die jetzt ein, zwei Jahre verheiratet sind, wo es noch relativ leicht fällt, eine positive, also eine Entscheidung zu treffen, die einem schwerfällt für den Partner. Ich verzichte auf meinen Sport am Sonntag, damit meine Frau das in Spazieren machen können. Das meine ich jetzt nicht. Sondern das gilt auch für die Ehen, wo es richtig schwer wird. Vielleicht sogar, wo der eine untreu geworden ist. Dass du dich entscheidest, deinen Partner zu lieben, egal was er tut, weil es einem höheren Ziel dient. Und dieses höhere Ziel, das hat Gott definiert. Das heißt, lebenslängliche Gemeinschaft, erfüllte Sexualität und ein inniges Verschmelzen von den beiden, auf das sie eins werden. Dass was ganz Neues geschieht. Es ist so traurig, wenn man in der Gesellschaft liest, diese ganzen Scheidungsstatistiken und diese Berichte, wo es dann heißt, na gut, wenn man nicht mehr zusammenpasst, dann ist es besser, sich im Guten zu trennen. Es ist traurig, es ist ein Abklatsch, es ist so weit davon entfernt, was Gott sich gedacht hat. Und wenn es in deiner Ehe schwierig wird und alle vier Arten von Liebe nicht mehr funktionieren, dann hast du nur die Möglichkeit, dich auf diese göttliche Liebe zu besinnen. Und auf diese Basis an deiner Ehe zu arbeiten. Und das kannst du ganz allein für dich, aber das ist eine Entscheidungssache. Ist es leicht? Nee, es ist unheimlich schwer. Und weil es so schwer ist, brauchst du Unterstützung und Hilfe. Und die kommt aus Gottes Wort, wo seine Wahrheit drin steht. Und Gott hat es so gemacht, dass wenn ein Mann oder eine Frau, ganz egal, in einer schwierigen Phase in der Beziehung anfängt, den Partner mit Agape-Liebe zu lieben, egal was der andere tut, dann greift Gott ein. Und dann arbeitet Gott mit. So, und jetzt ganz praktisch. Ich bin jetzt so relativ am Ende von dem, was ich sagen wollte. Sitzen einige unter euch, die sind Singles. Ja? Und ein Single oder jemand, der in der Beziehung steckt vielleicht schon und noch nicht verheiratet ist, wenn er so halbwegs hingehört und gelesen hat, was Gott in seinem Wort dazu sagt, der stellt eventuell fest, dass die Tatsache, dass er mit seiner Freundin oder die Freundin mit dem Freund Sex hat, dass es nicht in Gottes Konzept drin ist. Du hast die Freiheit, das zu machen, wie du möchtest. Verstehe mich da nicht falsch. Aber du verpasst was ganz Entscheidendes, was ganz Wesentliches. Und ich kenne viele Leute, und ich schließe mich damit ein, die das nicht nach Gottes Anweisung praktiziert haben. Und du trägst einen Schaden davon, du nimmst schon deine Ehe mit rein. Und dein Partner muss es ausbaden. Und das könnte man sich sparen. Und es ist ein Schatz, was Gott dir da anvertraut hat. Deine Sexualität dem zu geben, der ein Leben lang dir treu sein wird. Ein Riesenschatz. Und ich möchte Mut machen, denen, die da drinstecken, dass ihr da, wenn ihr da so ein ganz bisschen ahnt, da könnte was dran sein, dass du dich da reingräbst und dass du da forschen tust und dass du alles drum tust, Gottes Willen dazu erkennen für dich. Und dann gibt es die frisch verheiratet sind. Ja? Man soll jetzt nicht irgendwie das alles madig machen vor der Ehe und Schwierigkeiten lernen und so, das will ich auch gar nicht. Ja? Mir ist wichtig für die frisch Verheirateten, genießt eure Erotik, genießt das alles, was dazugehört, das ist wichtig. Ja? Aber denkt dran, das ist nicht euer Fundament. Und das eine oder andere wird wahrscheinlich phasenweise verblassen. In der Regel dann, wenn vielleicht Kinder kommen, 1, 2, 3, ihr habt den Clip da gesehen hier, 5, ja. Und für die schon ein bisschen länger verheiratet sind und das eine oder andere schon verblasst ist, dann überlegt ihr, ob vielleicht das Pferd, auf das du setzen kannst, den Weg, den du einschreiten kannst, die Agape ist. Und da möchte Gott dir Mut machen und sagt, du hast dich entschieden und bleib da dran, arbeite dran. Und Gott hasst nicht nur Scheidung, sondern er tut alles dran setzen, damit eine Ehe, die im Wanken ist, dass sie wieder ins Lot kommt. Das ist Gottes Herzenswunsch. Weil es wird in der neuen Ehe nicht arg viel besser. Anfangs vielleicht ja, aber das Entscheidende müssen wir verstehen. Jetzt gehen euch wahrscheinlich viele Gedanken durch den Kopf. Der eine oder andere möchte da widersprechen. Das ist völlig in Ordnung. Ich will auch keinem irgendwas überstülpen und sagen, so musst du es machen, so ist es richtig und so machst du dann alles gut. Ja. Sondern das ist eine Sache, wie mit dieser Rasenmäher-Gebrauchsanleitung. Die liegt einfach da, das ist eine Bibel. Und anhand derer kann man sein eigenes Ding, die Fehler, die Schmerzen, die da sind, die geschehen sind, kann man da überprüfen. Und wenn du in der Situation bist, dass du merkst, in meinem Liebes- und Sexualleben, da stimmt was nicht, ich bin da nicht glücklich mit, irgendwie ist da der Wurm drin, dann mag es sein, dass für dich der Zeitpunkt gekommen ist, wo du dich an Gott wendest. Und wo du sagst, Herr oder Gott, wer immer du auch sein möchtest, ich möchte lernen und verstehen, wie du das dir vorgestellt hast. Ich möchte neu über Liebe und Sexualität nachdenken lernen, anders als ich bisher gedacht habe. Die Bibel kennt ein Wort dafür, dieses Umdenken, das heißt Buße tun. Das heißt, von dem alten Verhalten Abschied nehmen und zu sagen, so habe ich es bisher gemacht, ich habe erkannt, es ist nicht okay, die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, wenn sie irgendwie mich kritisiert hat, dann habe ich mich zurückgezogen in die Höhle. Oder umgekehrt, das ist nicht okay und das tut mir leid. Ich möchte da Gott um Vergebung bitten und ich möchte meinen Partner um Vergebung bitten. Das heißt, sich an den anderen wenden und sagen, hier, das war nicht in Ordnung, lass uns neu beginnen. Und das kann heißen, dass Ehepaare, die jetzt so ein bisschen im Schlamm drinstecken, dass die sich gemeinsam hinsetzen und sagen, lass uns neu anfangen in der Ehe, lass uns auf Agape setzen. Dass Gottes Plan in unserem Leben erfüllt werden kann. Es gibt zu dem Thema Liebe, Sex, da sind ja hunderte von Büchern geschrieben worden. Ich hab ein Buch, was mir unheimlich wichtig geworden ist. Das heißt, jetzt habe ich den Titel vergessen, das ist ja witzig. Hm? Ed Wied heißt der Autor, ja genau, Liebe ist Leben. Liebe ist Leben. Ich habe es leider versäumt, im Bühnetisch rechtzeitig Bescheid zu geben. Es wird wahrscheinlich nicht da sein, aber das kann man bestellen. Liebesleben. Der schreibt es ganz ausführlich, was Liebe heißt, Fundament von Liebe. Es sind unheimlich viele Geschichten und Berichte von Ehepaaren drin, die so irgendwie so im Matsch drin stecken, ja, und die durch das Umsetzen von Agape-Liebe in ihrer Ehe richtig Gottes Segen erfahren haben, wo viel anders geworden ist. Und das Buch, das kann ich euch ganz herzlich empfehlen. Liebesleben von Edwin. Und das andere Buch, was ich euch wie immer ans Herz lege, ist die Bibel. Und jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, man kann die Bibel selber lesen. Und es dauert aber in der Regel eine Weile, bis du die Stellen findest, wo was über Liebe drin steht. Ja? Und deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde, wir haben diese Mini-Churches. Mini-Churches sind so kleine Grüppchen, vertraute Treffen, wo einfach ein paar Leute beieinander sind. Da wird gesungen, gebetet und über Lebensprobleme gesprochen, auch Beziehungsprobleme. Und das ist ein ständiges Thema, ein Dauerthema, ist Liebe und Sex und Beziehung und Schmerz und so. Und da sind Leute drin in der Regel, die sich da auch auskennen bei dem Thema, wo man einfach fragen kann, wo du Unterstützung kriegen kannst. Wenn du Auto fahren lernst, dann gehst du zu einem Fahrlehrer. Wenn wir Liebe lernen wollen, dann müssen wir auch zu jemandem geben, der uns hilft, der das schon besser kann als wir. Und das wünsche ich dir, dass du Menschen in deinem Leben kennenlernst und triffst, die dir da weiterhelfen können. Weil das keine einmalige Geschichte ist. Eine Ehe entscheidet sich in der Regel nicht in einem Gottesdienst, wo man irgendwas begriffen hat. Sondern das ist ein Prozess, der einfach Energie erfordert. Und ich möchte dir Mut machen, Gott möchte dir Mut machen, dass du da anfängst, Gottes Konzept von Liebe zu verwirklichen. Und an die jungen Leute, setzt alles dran. Dass es nicht darum geht, einfach nur einen Partner zu haben. Und dieses Bedürfnis jetzt nach Partnerschaft irgendwie zu stillen. Ja? Es geht darum, dass du einen hast, der dich im Alter begleitet, der dir treu ist und wenn du krank bist, der dich auch zur Not im Rollstuhl schiebt. Das ist ein viel höheres Ziel. Und wir müssen niedrigere Ziele opfern, um höhere Ziele zu erreichen. No pain, no gain. Ohne Schmerz kein Gewinn. Das mit allem. Das steht jetzt nicht in der Bibel drin, aber letztendlich ist es immer so, dass wir, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir Opfer bringen. Und das ist ein gutes Opfer.